Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus!
Heute mit der Journalistin, Kriegsberichterstatterin und Psychotherapeutin Petra Ramsauer.
Wir haben es einfach gut gehabt und Gott sei Dank haben wir es gut gehabt seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben so ein rundum versichertes, pauschal all-inclusive safe life gehabt und jetzt plötzlich bricht das weg.
Im Podcast erzählt die Schörflingerin, warum sie sich schon als Kind für Außenpolitik interessierte, wie sie von den Kriegsschauplätzen ihren Weg in die Psychotherapie fand und warum das Salzkammergut alles andere als die echte Welt darstellt.
Das, was wir als die Welt erleben, das ist mini, mini kleine Oase der Zivilisation. Das ist ja nicht die Realität, das ist ja nicht ein Sonderfall in dieser Welt. Die Realität ist eher eine brutalere.
Grüß dich, Peter. Servus, Robert. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir haben nämlich eine professionelle Interviewerin heute zu Gast.
Stimmt, aber das macht ja nichts. Wir sind ja nur drei Schörflinger oder Schörflingerinnen in dem Fall. Es gibt überhaupt keine Sorge, nervös zu sein.
Na, haben wir ja nicht wirklich. Du kennst mich. Ich rede immer ein bisschen am Blödsinn. Ich stelle sie kurz vor, weil sie ist eigentlich meine Nachbarin. Und das finde ich sehr spannend, weil gesehen habe ich sie meistens trotzdem nur im Fernsehen, in den Medien, Zeitungen. Ich kann mich erinnern, in der News warst du sehr oft. Petra Ramsauer ist nämlich Journalistin und zwar keine, die in Österreich unterwegs ist, zumindest meistens nicht, sondern die ist bekannt für Außenpolitik, Kriegsberichterstattung und so weiter. Und es war eigentlich immer sehr super, am Attersee aufzuwachsen mit diesen großen Vorbildern ein bisschen im Kopf. Du warst einer davon. Das habe ich dir eh schon öfters erzählt, dass ich als Kind Kinderfernsehen geschaut habe und mir gedacht habe, das gibt's ja nicht. Der hat gerade gesagt, bei mir zu Hause in Schörfling am Attersee. Und die Petra ist definitiv auch eine davon, die immer wieder von außen sichtbar war für mich und auf die man schon stolz war am Attersee. Ja? Petra, servus.
Hallo, danke für das Gespräch. Jetzt bin ich aber schon fast ein bisschen unsicher geworden. Also so viele Komplimente. Danke.
Aber ist dir das nie aufgefallen, dass das trotzdem, gerade wenn man am Land aufwächst, dass man schon, wenn man ein Leben führt, das vielleicht außerhalb dieser ganzen Normen stattfindet, dass die Leute ein bisschen davon schauen und sogar stolz sind?
Ja, schon, aber es war lange überhaupt nicht auf meinem Radar. Ich war so konzentriert auf meinen Job. Ich bin jetzt immer noch ein bisschen überrascht, dass mich Menschen kennen eigentlich. Also für mich ist das Bild von mir und das Bild, das andere von mir haben, offensichtlich nicht das Gleiche.
Aber das Interessante ist, die meisten Menschen haben dich vielleicht schon als Journalistin in ihrem Leben verfolgt, aber ich glaube, so richtig bekannt bist jetzt natürlich geworden, dass du in der Zeit im Bild sitzt und minutenlang Krisensituationen erklärst, oder?
Ja, das hat natürlich viel ausgemacht und ja, wir reden eh später drüber, gell? Ich mache jetzt schon seit einigen Jahren eine Ausbildung als Psychotherapeutin und das ist schon sehr interessant, dass wenn man jetzt Gesprächsführung ganz neu lernt, jenseits der journalistischen Interviewtechnik, dass das schon auch einen Einfluss dann hat, wie man sowas präsentiert, merke ich, ja.
Na, da sind wir schon sehr gespannt, oder? Fangen wir von ganz vorne an.
Ich würde auch sagen, bevor wir nämlich ins Salzkammergut zuerst einmal heimkommen, dann gehen wir ja hinaus in die Welt und dann kommen wir wieder zurück, hätte ich die Frage trotzdem noch gern gestellt, was ist denn das Bild von dir selber, das du hast, das du gerade angesprochen hast?
Das ist gar keine einfache Frage. Das Bild von mir selber ist einfach, oft tue ich mir ein bisschen schwer damit zurechtzukommen, dass ich schon 55 Jahre alt bin, so fangt es einmal an.
Jung sagt man da.
Jung. Das Bild von mir ist wahrscheinlich immer nur irgendwo Mitte 20, Anfang 30, die einfach vor sich hinkämpft als Einzelkämpferin, um möglichst viele Reisen zu machen und eigentlich nicht sehr spektakulär.
Wie war denn das Leben, das Aufwachsen im Salzkammergut in Schörfling am Attersee? Ihr habt ja einen wunderschönen Platz, wo ihr aufgewachsen seid. Gehe ja sehr viel vorbei. Das ist mein Weg zum See. Das war mein Schulweg zum Bahnhof runter. Aber was hast du für Kindheit gehabt? Und wie war es für dich?
Ich habe eine sehr freie Kindheit gehabt. Ich bin die Älteste und ich bin sozusagen das erste Kind an diesem Haus, das ja schon 180 Jahre alt ist und von ganz kompliziert über jede Generation, meistens interessanterweise über die mütterliche Linie, immer von Tante auf Nichte überschrieben worden ist. Viele Menschen drin gewohnt, das ist ja auch sehr, sehr groß. Untermitte und so nach dem Krieg, da recherchiere ich gerade ein bisschen, wer alle drinnen gewohnt hat. Und ja, und als ich auf die Welt gekommen bin, war ich sozusagen das erste Baby in diesem Haus nach über 100 Jahren und bin aufgewachsen mit mehreren Menschen, die dort gewohnt haben, alle über 70. Und meine Eltern sind beide Vollzeit berufstätig gewesen. Es war in den 70er Jahren etwas ungewöhnlich. Meine Mutter ist Hebamme gewesen im Vöcklabruck und hat auch trotz der Kinder Vollzeit weitergearbeitet. Und mein Vater war bei der Baufirma Eibelmeier und meine Schwestern und ich konnten eigentlich tun, was wir wollten auf dem großen Grund. Und unsere Eltern haben uns auch relativ viel Freiraum gelassen.
Jetzt habe ich herausgehört, ihr seid drei Schwestern.
Ja.
Erzähl mal, wie sind denn die anderen beiden?
Anders, offensichtlich jünger. Die Katrin, die Jüngste, ist eine promovierte Virologin, also Mikrobiologin und forscht an Impfstoffen, entwickelt Impfstoffe, ist unterwegs auch weltweit, war Zeit in den USA. Meine Schwester Maria, die Mittlere, ist eine Geografin, eine Studierte und auch eine Reisebürofachfrau, ist eigentlich Zeit ihres Lebens war sie auf Reisen und ist jetzt eine IT-Expertin.
Wow, cool. Und ihr alle drei seid in Schörfling aufgewachsen, auch zur Schule gegangen?
Wir sind in die Volksschule in Schörfling gegangen, alle drei ins Gymnasium in Vöcklabruck.
Bei meiner Mutter, ich muss einfach unbedingt sagen, ja, genau. Die freut sich, weil das ist eine der Ersten, die den Podcast immer horcht, dann am Dienstagvormittag.
Genau. Sie war, glaube ich, in der zweiten Klasse, meine Lehrerin. Okay. Die Frau Schuster ist dann pensioniert worden nach der ersten Klasse, da hat sie mal in Religion und ich glaube, in der zweiten Klasse hatte ich sie dann ganz klassisch. Ja, so eine tolle Erinnerung an deine Mama, ja.
Na, ihr habt Verbindungen.
Na, sowieso, wir sind ja wirklich fast Nachbarn. Das Haus heißt ja Mesnerhaus eigentlich, wo du herkommst, gell? Weißt du warum?
Mein Großvater war der Mesner über Jahrzehnte.
Und es ist auch nah bei der, also relativ nah bei der Kirche, ne?
Ist nur darum, ja, hat er nicht weit gehabt, ist nah bei der Kirche. Ist auch eine interessante Geschichte, wie er dazu gekommen ist, weil eigentlich hat sie meine Großtante, muss ich genauer sein, geerbt. Die Schwester der Mutter meines Vaters, die ist kinderlos geblieben. Und jetzt hat sie quasi mein Vater das Haus übernommen, seiner Tante. Und da sie kinderlos war und sie war Mitte 40 und das Haus übernehmen hätte sollen plötzlich, weil ihre Tante tot war und sie war irgendwie 1,45 groß und da glaube ich 40 Kilo schwer, hat man ihr sozusagen, wie man es damals gesagt hat, einen Mann zugebracht. Ja, und das war mein Großonkel, der schon am Pfarrhof gearbeitet hat. Und der hat sie dann geheiratet und da waren beide schon weit Ende 40. Und mein Vater hat dann das Haus sozusagen geerbt von den beiden.
Wenn du zurückblickst jetzt auf diese unbeschwerte Kindheit, Jugend und so weiter und dann die Schule in Vöcklabruck, hast du damals schon Eigenschaften gehabt, dass du ein bisschen über den Tellerrand hinausblickst, dass du in die Welt hinaus willst? Hast du das damals schon festgestellt?
Ja, natürlich. Also ich habe mir mit dem Taschengeld schon mit 13, 14 die Zeit und vor allem die Neue Zürcher Zeitung am Wochenende gekauft. Da gab es am Samstag immer einen großen Kommentar, so häufig zu Nahost. Und ich bin eigentlich immer noch ein bisschen berührt, dass mir das gelungen ist. Ist jetzt momentan mein Hauptkunde, die Neue Zürcher Zeitung, dass ich jetzt dort für die Sonntagszeitung eigentlich schon seit 7 Jahren die Nahostberichterstattung mache. Also als freie Journalistin, aber das ist eigentlich mein zentraler Arbeitgeber. Und das ist so rückblickend natürlich schon was Besonderes für mich. Ja.
Aber willst du damit sagen, dass du schon als Kind gewusst hast, dass du Journalistin werden möchtest?
Ja.
Das ist aber ungewöhnlich, oder?
Meine Mutter war sehr politisch interessiert und die hat eben Schichtdienste gehabt. Jetzt habe ich dann auch vom Kindergarten, ehrlich gesagt auch von der Schule, zu Hause bleiben dürfen, wenn sie einmal frei gehabt hat. Und da haben wir ferngeschaut und das war gerade die Zeit des Libanonkrieges. Der beginnende Bürgerkrieg und die Eskalation in Nahost damals. Und da habe ich das angeschaut und habe mir eigentlich gedacht, das wäre super, das würde ich irrsinnig gerne mal hinfahren und das würde ich mir gerne anschauen. Ähnlich, jetzt habe ich es gerade von der NZZ gesagt, als Arbeitgeberin jetzt natürlich in den Libanon zu fahren, war für mich dann immer ganz was Großes, ja.
Was war das damals für Emotion, dass das ausgelöst hat, über diesen Konflikt zu lesen oder über diesen Konflikt zu sehen. Weil ich kann mich erinnern, ich war eben im Kindergarten in Schörfling und das war die Zeit des Libyen-Konflikts, wie die USA und Libyen dann gegenseitig Jets abgeschossen haben und so weiter. Und ich als Kindergartenkind habe das mit meinen Freunden in der Garderobe besprochen und das war Angst. Wisst ihr, was ich meine? Also das war einfach wirklich so. Darum kann ich das verstehen, dass es auf Kinder einen Impact hat, wenn sie Nachrichten schauen. Aber kannst du dich an das erinnern, was das bei dir ausgelöst hat?
Ja, es ist schon ein bisschen ein Unterschied, sehe ich jetzt. Also bis ich 10 war, also diese Zeit dieser Konflikte auch hinaus, war das eher was Exotisches, was natürlich mein Großvater, der Mesner, von dem wir gerade gesprochen haben, der hat sich geleistet, das erste Reise ins Ausland nach Israel, eine Flugreise, da reden wir aber von 1973. Das heißt, die sind wirklich mitten ins Kriegsgebiet gefahren, samt meiner Oma. Und das Israel war natürlich auch aus religiösen Gründen in einem sehr religiösen Haushalt ein großes Thema. Aber mit 10 ist dann was passiert. Da kam dann eigentlich NATO-Doppelbeschluss auch eine große Politisierung schon im Gymnasium hin zur Abrüstung und natürlich den drohenden Atomkrieg. Und das war dann Angst. Da gab es Filme wie The Day After und viele Dokumentationen. Ich habe damals gewusst, wie viele Raketen aus Weißenbachtal gerichtet sind von beiden Seiten. Dass die Ager, also die große Autobahnbrücke, wo wir ja in Reichweite, Hörweite auf jeden Fall aufgewachsen sind, da wusste ich auch, wie viele Raketen da drauf gerichtet sind. Meine Freundinnen dann in der Oberstufe sind nach Wien zu den Friedensdemonstrationen gefahren. Also das war eine... zuerst von diesem exotischen Interesse hin zu einer echten Politisierung gegen die atomare Bewaffnung. Und ich denke mir, die Zeit, in der wir jetzt leben, wo sich ja so viel dreht, erinnert mich auch daran. Es war schon also eine Mischung aus, wir müssen ein neues System suchen und gleichzeitig, wir müssen auch quasi... Ja, wir sind damit bedroht, dass wir jederzeit sterben könnten. Und wenn ich da im Nachhinein lese, das gab es ja in den Mitte der 80er Jahre, einen russischen, sowjetischen, hat man damals gesagt, natürlich einen, ich überlege gerade, einen Armeeangehörigen, der wirklich in letzter Sekunde den Atomkrieg verhindert hat. Ja. Und wenn man so zurückdenkt, ich glaube, das war 1984, da war ich 15, das war auch auf dem Höhepunkt meiner Politisierung. Und das hat sicher eine Rolle gespielt, dass ich so meine Idee, Auslandsreporterin zu werden, treu geblieben bin, obwohl ich ein großes Interesse an Medizin hatte und eigentlich hat man schon Psychiaterin werden wollte. Na, meine Mutter, die im Krankenhaus gearbeitet hat, hat gesagt, du kannst nicht einmal einen Knopf annähen. Denn du jemals wen operieren?
Mit zunähen.
Und sie hat gesagt, naja, die Hierarchie im Krankenhaus ist vielleicht für dich ein Problem. Und ich muss sagen, da hatte sie recht. Mhm. Ich denke mir im Nachhinein, wenn ich heute bei einer Chefredakteurin, einer Chefredakteur irgendwer sagt, ihr kennt das Gefühl, ja, wir machen die Geschichte und nicht die Geschichte, ja, dann ist man vielleicht ärgerlich, man hat sich was anderes vorgestellt. Aber am Ende des Tages ist es wurscht. Wenn man jetzt bei einem Patienten, bei einer Patientin vielleicht so eine unterschiedliche Einschätzung hat wie Vorgesetzte und da passiert dann vielleicht, Gott behüte, wirklich was, ist das nicht was, mit dem man ruhig schlafen kann? Also ich glaube, da, das ist schon ganz gut gewesen, wie ich es gemacht habe. Dass ich jetzt eben eine Psychotherapieausbildung mache, nach vielen Jahren, drei Jahrzehnten im Journalismus und alles hat so seine Ordnung und passt gut.
Aber wie ich dich kenne, du bist so überzeugend, auch ja, wenn ich dir in der ZIP zuschaue und wie du da Geschichten gut darstellen kannst, hast du den Chefredakteur wahrscheinlich trotzdem die Geschichte serviert und hast sie dann doch unterbracht, oder?
Es ist meistens so, dass ich die Geschichte, die ich vorschlage, dann 3 bis 4 Wochen später mache mit zusammengebissenen Szenen, weil mir es keiner geglaubt hat. Und also jetzt zum Beispiel, wenn man sich ansieht, diese entsetzlichen Bilder aus Israel und Palästina über die Rückgabe der Leichen dieser beiden getöteten Babys. Zum Beispiel, da habe ich schon vor 3, 4 Wochen gesagt, bitte, das wird ein Knackpunkt werden, wenn die zurückkommen. Da habe ich gehört, na, das weiß man eh schon, dass sie tot sind. Das ist was anderes, zu wissen, dass sie tot sind und die Leichen zu sehen. Und jetzt, wie wir sehen, hat es ja auch von Seiten der Hamas und der Bevölkerung in Gaza entsetzliche Szenen gegeben. Also das ist ein Klassiker für mich, wo ich wahrscheinlich die Geschichte jetzt schreiben werde, die ich hätte vor 3 Wochen schreiben können. Also ich höre sehr oft, das hätten wir natürlich gemacht, aber freilich muss man auch verstehen, ich beschäftige mich rund um die Uhr seit 3 Jahrzehnten mit dem Nahen Osten. Ich lese in der Früh, ich lese am Abend, ich lese auf diversen Geräten unterwegs. Jemand, der sich vielleicht um die gesamte Welt kümmert und Sport und Kultur, hat vielleicht einen ganz anderen Blick als ich. Und es ist halt so, dass man als Expertin manchmal ein bisschen braucht, bis man gehört wird.
Aber genau das habe ich gemeint, dass du die Geschichte dann doch unterbringst. Jetzt müssen wir aufpassen, weil es sind so viele Themen aufgegangen, der Reihe nach.
Okay, mir brennt es einfach noch. Du hast gesagt, dass die Zeit jetzt, dass du in der Zeit gewisse Parallelen siehst zu der Zeit in deiner Jugend. Und die Zeit brennt auch wieder jetzt. Das muss man einfach sagen, wie es ist. Und zwar an vielen Herden auf der Welt. Vermisst du unter Umständen die Politisierung heute, die es damals gegeben hat?
Wir haben eine andere Politisierung. Es ist alles gut. Alles gut. Wir sehen gerade auch in der Klimafrage eine sehr engagierte Jugend, die manchmal auf sehr viel Widerstand stößt, ja. mir taugt das ja total, ja. Das ist, muss sie auch. Und da positioniere ich mich gern. Und ich glaube aber gleichzeitig, was ich schon höre, ich habe also mitgearbeitet bei den Mental Health Days, zum Beispiel in Österreichs Schulen, wo ich dann Vorträge über Angst gegeben habe, immer aus Sicht der Krisen- und Kriegsreporterin, weil das für die Jugendlichen dann auch ein Thema, ein Ansatz ist, wo sie vielleicht besser mitkönnen, ja, oder sie ein bisschen interessiert. Da höre ich schon so viel Angst, so viel Zukunftsangst heraus. Was wird aus mir? Was ist? Und jetzt kommen so viele Krisen zusammen. Es ist verdammt schwer, da noch engagiert zu bleiben.
Bist du optimistisch?
Oder musst du sein?
Ich bin neugierig. Ich glaube, das ist eine Haltung, die immer sehr hilfreich ist. Man ist entweder happy oder nicht happy und hat Angst oder hat viel Hoffnung. Gefährlich, beides. Ein bisschen Hoffnung wird enttäuscht, Angst lähmt, ja, wenn man zu viel davon hat. Neugierde, im Jetzt einmal zu sagen, aha, heute geht's gut. Und was ich einfach in 3 Jahrzehnten Kriegsberichterstattung, politische Berichterstattung immer wieder gesehen hat, das, was man erwartet, tritt am seltensten ein. Erinnern wir uns zum Beispiel 2003, Irakkrieg, da habe ich aus dem Irak berichtet, ja, ist lang her, aber damals zum Beispiel in Wochen davor, Saddam Hussein wird mit Kampfgas angreifen, die gesamte Region ist gefährdet, wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Probleme gab es sehr wohl, andere dann im Irak. Ja. Und auch hier gilt für mich, schauen wir mal, was passiert. Aber eindeutig ist jetzt eine Situation, wo das Wort Krieg wieder in den Sprachgebrauch zurückgekommen ist. Was ich lese angesichts des Rückzugs der USA, das kann man das immer formulieren aus Europa, was hier jetzt sozusagen auch Mobilisierung von Reservesoldaten in Großbritannien lese ich gerade beim Herfahren. Also das ist schon eine neue Situation für die, bei der sich manche schwer tun. Ich habe gerade ein bisschen gezögert, weil ich habe an mein Buch gedacht über Angst, das ich geschrieben habe. Da ist ein Satz, ich weiß nicht, ihr kennt es, glaube ich, manchmal schreibt man Sätze, die liest man dann und denkt sich, das kann aber nicht von mir sein. Ja.
Absolut.
Und dann ist es fast ein bisschen peinlich, wenn man sich selbst zitiert, aber ich mag diesen Satz wirklich gern, dass unsere Furchtmuskulatur untrainiert ist. Wir haben es einfach gut gehabt und Gott sei Dank haben wir es gut gehabt seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben so ein rundum versichertes, pauschal all-inclusive safe life gehabt und jetzt plötzlich bricht das weg. Und viele sind drauf nicht vorbereitet und haben jetzt vielleicht zu viel Angst auch. Und ich denke mir, da werden wir schon drauf kommen, was, apropos Optimismus, was wir eigentlich alles schaffen können, aber wenn es momentan ein bisschen grimmig ausschaut. Da gibt es schon Möglichkeiten. Und ich denke mir, warten wir mal ab, schauen wir mal. Vielleicht entstehen neue Kräfte, neue Pole. Vielleicht braucht es einmal auch eine Eskalation, eine politische des Populismus, wie der Trump ist, und dass sich die Menschen dessen besinnen und sagen, Moment, bei der nächsten Wahl passen wir ein bisschen auf.
So sind wir eigentlich nicht.
Ja, das ist eine gute Geschichte. Jetzt kommen natürlich sehr viele Fragen uns sofort in den Kopf, aber machen wir nochmal einen Schritt zurück. Du bist jetzt sozusagen in der Kindheit in Schörfling am Attersee. Wie bist du zum Journalismus dann gekommen? Wird das funktioniert? Wie war die Ausbildung?
Also ich habe dann Politik und freie Fächer studiert, schlussendlich in Wien. Also ich habe mir aus der Kommunikationswissenschaft und Publizistik nur die Schwerpunktgebiete Journalismus rausgepickt und davon mehr gemacht. Also extra, na, dass ich es herausbringe, vom Curriculum sich ein bisschen das raussuchen, was einem gefällt. Ich habe Geschichte und Französisch auch fürs Lehramt studiert, habe da den ersten Studienabschnitt gemacht. Und genau, und dann habe ich eigentlich schon mit 19 begonnen mit den ersten Volontariaten. Zuerst einmal beim Profil ein Jahr. Und dann habe ich den Assessment für den ORF gemacht und war dann einige Jahre beim ORF. Das ist in grauer Vorzeit die völlige Neugestaltung von Radio Wien mitbetreut. Habe bei 3 Phone-In-Sendungen betreut und dann gab es ein Angebot vom Kurier, wo auch damals der Peter Rabel ein völlig neues Ressort, das Leben-Ressort, aufgebaut hat. Und ich habe dann eigentlich sehr früh, schon mit 22, eine volle Redakteursanstellung beim Kurier gehabt und war dann 4 Jahre beim Kurier. Und dann war ich sehr krank für ein Jahr und habe dann beschlossen, jetzt mache ich alles nochmal neu. Studium ist nebenbei eher langsam dahingeplätschert und bin nach Paris gegangen und durfte, weil ich schon sehr viel Erfahrung hatte, ein Postgraduate schon machen, ungraduiert, in Journalismus und Krisenberichterstattung an der Sorbonne und habe ein Jahr in Paris Journalismus studiert. Und dann, als ich zurückgekommen bin, habe ich endlich die Politikwissenschaft fertig gemacht. Es war auch sehr, sehr frisch. Also da reden wir ja noch, ich habe 93 mit der Diplomarbeit begonnen, damals zu Osama Bin Laden und Al-Qaida. Also das war zu einem Zeitpunkt, wo die noch nicht einmal wirklich bekannt gewesen sind. Und habe dann als Kriegsberichterstatterin fürs Magazin News begonnen und bin dann gleich reingestürzt als eine der ganz wenigen Al-Qaida-Expertinnen 9/11 in Afghanistan und später dann alle möglichen Kriegsschauplätze berichtet, ja.
Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt bist du dann bekannt geworden als News-Außenpolitik-Reporterin. Ich glaube, jeder hat dann plötzlich einmal deinen Namen gehört. Würdest du sagen, dass man so einen Weg findet, braucht man Mentoren? Oder bist du wirklich so absolut self-made und hast du diesen Weg selbst gesucht?
Jein. Also jemand, der mich schon unterstützt hat, war der Alfred Worm. Den habe ich ihm da, also ich habe eine Magazinausbildung auch nebenbei gemacht, die er geleitet hat. Und ich hatte wirklich sehr, sehr, sehr unterstützende Chefredakteure. Muss jetzt fast in der männlichen Form bleiben. Mhm. Also Peter Pelinger hat mich massiv unterstützt, Josef Fotzi. Auch der Werner Schimmer, weniger bekannt, aber ist eigentlich das Brain hinter Wolfgang Fellner gewesen. Auch die Nora Frey, meine Chefin sozusagen bei Ö3. Also ich hatte immer sehr, sehr mir wohlgesonnene Vorgesetzte, ja.
Unglaublich, aber jetzt gibt es da diese junge Frau, die hinaus will in den Krieg, und du hast es gerade selber zum ersten Mal angesprochen, Kriegsberichterstatterin. Ein letztes Mal gehen wir nach Schörfling. Was war denn da die Reaktion von deiner Mama, von deinem Papa, von den Schwestern, wie du plötzlich gesagt hast, so, und jetzt geh auch dorthin, wo es brennt, wo es kracht?
Na, ich habe nie einen Hehl draus gemacht, dass ich das möchte. Also das war am Tag null, als ich zu studieren begonnen habe. Es war für alle klar, dass ich das möchte, ja.
Und war die Mama dann stolz, weil du ja gesagt hast, sie ist politisch interessiert gewesen?
Die Mama war extrem stolz. Ja.
Wo war dann die erste Station?
Allererste Station war in Kolumbien beim Erdbeben. Und dann war relativ rasch eine Reise in den Irak, was sehr spannend war, weil das war 1998. Und da war ja noch Saddam Hussein und da war alles ganz anders. Ja. Und dann bin ich eigentlich in die Terrorberichterstattung verstärkt eingestiegen. Als Politikwissenschaftlerin bin ich eigentlich Terrorexpertin. Und da war ja dann 9/11 und Atocha in Spanien, 7/7 in London. Ich habe auch viel später auch über Atocha berichtet, also für Terrorberichterstattung. Ich habe auch 2 Bücher zu Terrorismus geschrieben. War immer ein Schwerpunkt. Und dann ist eh dahin gegangen, ja. Kosovo-Krieg, dann der Krieg in Afghanistan, dann der Krieg im Irak, gleichzeitig die zweite Intifada in den besetzten Gebieten. Damals habe ich begonnen, aus Gaza zu berichten und auch aus Israel, aus dem Tschad, aus Malawi, aus ganz Afrika. Und das ging dann bis 2009. Also da war ich dann von den Tsunami, habe ich auch berichtet, dass ich auch humanitäre Krisen und Naturkatastrophen in meinem Portfolio gehabt. Und auch die Revolution in der Ukraine 2003, ist eine Zeit her, in Georgien, den Krieg Russlands. Also ich war eigentlich fast jede Woche in einem Krisen- und Konfliktgebiet, über 10 Jahre.
Ich habe unendliche Fragen.
Ich auch.
Das ist furchtbar, aber wir müssen es irgendwie kanalisieren. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie läuft so eine Reise ab? Weil ich glaube, das ist einfach ganz was anderes als das, was alle anderen gewöhnt sind. Wie plant man sowas? Wie entscheidet man sich vor allem für eine Reise? Wie kriegt man Interviewpartnerinnen und Interviewpartner? Wie funktioniert das?
Ja, jede Reise ist anders. Ja, es gibt im großen Unterschied, plane ich eine Reise lange vorher oder passiert was und ich muss weg. Dann ist es ganz anders. Es ist natürlich super als ich begonnen habe, mein erster Krieg im Kosovo, da gab es noch keine Digitalfotografie, also nur ganz in Ansätzen, ganz wenig Satelliten. Das heißt, ich machte Fotos in Albanien oder im Kosovo, bin dann 6 Stunden über eine Passstraße zurück zum Hafen in Albanien, bin mit einer Fähre nach Italien, wir erinnern uns, damals hat es eine Flugverbotszone der NATO gegeben, bin mit der Fähre nach Italien, nach Brindisi oder Bari, dann mit einem Regionalzug nach Rom, weil die Züge waren alle voll aufgrund des Dings, dann bin ich, oder Bologna. Bin von Bologna nach Wien geflogen, habe meine Sachen abgegeben in Wien und bin dann die ganze Strecke wieder zurück. Ja. Das ist natürlich toll, wenn man...
Das ist unglaublich.
Wenn man, also das war damals ein bisschen widrig, weil ich habe nämlich im Jänner meine Wohnung aufgegeben, weil ich ein gutes Angebot von der Hausverwaltung bekommen habe und hätte eine neue suchen sollen. Bin aber die ganze Zeit zwischen Brindisi und Turesi unterwegs gewesen. Wie auch immer... Tanz hat sich natürlich total verändert mit den neuen Medien, gell. Früher habe ich halt geschaut, da ist ein Journalist, eine Journalistin vor Ort, die habe ich dann angerufen in Paris oder in London und gefragt, wie habt ihr denn da getan? Weil immer die Frage, welcher Fahrer war da unterwegs? Wie viel kostet es überhaupt dorthin fahren? Ist es logistisch überhaupt möglich? Und wer schreibt die Bewilligungen? Fast in jedem Kriegsgebiet gibt es so Bewilligungsterrorismus, nenne ich das einmal. Irgendwelche Kampfgruppen, die irgendwelche Bewilligungen ausstellen. Sehr lustig ist jetzt zum Beispiel im syrischen Kurdengebiet, der Rojava. Das wird ja von einer kurdischen Miliz quasi verwaltet. Ja. Und da braucht man auch eine Bewilligung, dass man da fährt man mit einem Boot über den Tigris vom Irak. Also jetzt ist es eh anders in Syrien. Das war der einzige Zugang, weil hier das Assad-Regime keine Macht hatte. Und Visa habe ich keine mehr bekommen für dort. Auf jeden Fall haben die einen Stempel gewollt, ja, weil man muss den Stempel von meiner Redaktion auf das ansuchen. Es gibt aber keine Stempel mehr. Niemand hat mehr einen Stempel. Jetzt habe ich dann in Zürich bei der NZZ gesagt, ich brauche für euer Akkreditat, da gibt's ein sogenanntes Akkreditierungsschreiben, das heißt eine Bestätigung, dass ich für die unterwegs bin, ja. Und das wird unterschrieben mit dem Briefkopf und die wollten einen Stempel sehen. Jetzt hatten die aber keinen Stempel mehr in Zürich. Ich habe gesagt, ohne Stempel kriege ich keine Bewilligung. Jetzt hat meine Ressortleiterin hat von der Kasperlpost ihres 5-jährigen Sohnes.
Da schaust du mich so an, wenn ich die so lange moderiert habe.
Robert Steiner live. Boom.
Auf jeden Fall haben wir von der kleinen Kasperlpost einen Stempel draufgeknallt, dass irgendein Stempel drauf ist. Also da muss man dann schon oft sehr kreativ sein. Und das ist etwas, was, ich sage das noch dazu, was viele junge Kolleginnen oder beginnende Kollegen und Kolleginnen ein Wengerl übersehen, ja. Es ist super spektakulär und super interessant, wenn man vor Ort ist. Aber oft sind das Monate der Vorbereitung und der Wartezeit. Und man wieder und wieder Briefe schreibt, jetzt E-Mails schickt, WhatsApp schickt, erfragt und meistens auf ein Visum wartet oder auf irgendeine Bewilligung. Mhm. Und das ist zäh. Da ist natürlich super, wenn man angestellt ist, weil dann wird man bezahlt in der Zeit, wo man sozusagen im Hafen sitzt. Ich habe dann ab 2009 als Freie gearbeitet, da ist es natürlich dann ein bisschen eine Herausforderung, weil man dann einfach nicht dazu kommt, wegzufahren. Also Syrien zum Beispiel war sehr, sehr schwierig.
Aber was hast du heute immer griffbereit, wenn du sozusagen wieder losstarten müsstest? Gibt es da so ein Package, das du beieinander hast?
Ja, ich fahre ja. Ich habe ja eigentlich aufgehört mit dem Beginn. Ich habe das einmal von Najinina De Giovanni, das ist eine sehr renommierte Kriegsberichterstatterin aus London, gelesen in einem Interview. Sie hat einen islamischen Winterkrieg und islamischen Sommerkrieg im Kasten. Ja. Na, worauf ich schon geachtet habe, war beim Kaufen von meiner Kleidung. Also, dass ich keine Camouflage kaufe, auch wenn das modern ist, also militärische Elemente. Dass ich versuche, in Blautönen viel zu besitzen, weil man doch jetzt nicht im militärischen Grün, in Weiß, in auch nicht beige, also dass man möglichst versucht, in Farben gekleidet zu sein, die nicht militärisch sind und dass man nicht den Fehler macht, unter Anführungszeichen, man schnell packen muss, dass man geschwind 3 T-Shirts mitnimmt und dann vor Ort draufkommt, oh mein Gott, das sind ja alle im Militärgrün. Mhm. Also das war schon, und dass ich hatte auch immer Tuniken, Weite, damit ich dann auch entsprechend gekleidet bin als Frau und auch der Hitze gegenüber. Also da hatte ich schon, und ich hatte immer ein kleines Taschel, wo schon auch eine IV-Nadel dabei war, damit man sozusagen zumindest eine sterile Nadel hat, dann flohen, wenn wir jetzt Karinja-Lösung mitnehmen, aber dass ich zumindest ich hatte schon Breitbandantibiotika, starke Schmerzmittel und ich habe auch grundlegend, also meine Familie macht es immer lustig für meinen Partner, dass ich eine Hilfsfrau-Doktor bin. Ja. Es braucht natürlich schon sehr viel Wissen über medizinische Zusammenhänge, gerade wenn man in Afrika auch unterwegs ist, wo man so merkt, da fehlt mir was brauche ich jetzt, was könnte ich jetzt tun, damit ich es nur zumindest bis Österreich schaffe. Ja. Ja, das ist so ein Notfall, medizinischer Notfallbag, und ich habe fast alles doppelt. Also ich habe immer 3 Telefone dann mitgehabt und also ist immer Backup, Backup, Backup. Mhm.
Aber dann ist der zweite Berufswunsch doch ein bisschen wahr geworden auch.
Ist wahr geworden. Ich habe jetzt 5 Monate fast Vollzeit an der Psychiatrie im AKH mitarbeiten dürfen. Und das hat mir schon Spaß gemacht, einmal 5 Monate noch Krankenhaus zu erleben. Ja.
Aber jetzt muss ich dich schon fragen, hat es einmal so einen Moment gegeben, wo du wirklich auch verletzt wurdest, wo was passiert ist?
Nein, ich bin nie verletzt worden.
Mhm. Muss man echt auf Holz klopfen eigentlich.
Ja, das war auch der Grund, warum ich mit freiem Herzen dann nach 25 Jahren Kriegsberichterstattung aufgehört habe. Es hat bisher super funktioniert. Ich bin nicht traumatisiert worden, ich bin nicht verletzt worden, ich bin vor allem nicht entführt worden, was ja das größte Risiko ist derzeit. Und das passt jetzt einfach einmal. Man muss einfach nicht, also, da will ich jetzt niemand nahe treten, ja. Das tut man aber, wenn man das sagt. Aber ich sag's trotzdem. Ich habe natürlich sehr jung begonnen im Journalismus. Und man sieht dann, also man schaut ja sehr viel, wenn man gerade anfängt, das kennt sie ja egal. Wie tun denn die anderen? Und es waren keine guten Vorbilder, alternde Journalistinnen und Journalisten, die weit, auch bis ganz spät noch im Berufsleben, immer noch dorthin fahren wollten und den Jungen, sage ich mal, den Platz nicht gelassen haben, weil man irgendwie nicht auslassen konnte. Und ich glaube, das sind die zwei wichtigen Dinge im Leben. Zupacken, sich trauen, dass sich was zutrauen, aber es ist fast noch um einen Hauch wichtiger, in Frieden und ganz mit sich in Einheit loszulassen und zu sagen, bis hierher war es super, bis hierher hat es gepasst, jetzt tut mir aber das Kreuz leider weh und ich merke einfach, dass ich beim Essen nicht mehr viel vertrage und jetzt bin ich einfach über 50 und jetzt mache ich was anderes, ohne dass das vorherige schlecht und das neue super ist und dass man sich sozusagen das, die berufliche Laufbahn oder wie man immer sich verwirklicht, ein bisschen auch an die Biografie anpasst. Mhm. Das finde ich, das ist ein gelungenes Leben.
Und ein großartiger Rat, auch wenn es natürlich damit zusammenhängt, dass man so viele Fähigkeiten hat, oder? Und so viele Interessen hat.
Ja, das ist ja auch schön, wenn man viele Interessen hat.
Stimmt. Und die muss man halt finden in seinem Leben. Ich glaube, das ist schon eine der Aufgaben im Leben.
Naja, ich glaube schon, dass die meisten Menschen wissen, was sie interessieren wird, was ihnen taugen wird. Die Frage ist, ob sie sich zutrauen. Mhm.
Aber was du weiterhin machst, ist die Kommentare oder die Erklärungssituationen in den Nachrichtensendungen oder natürlich auch der Printjournalismus, oder?
Ja, ich habe erst ein Buch veröffentlicht zum Nahen Osten und ich mache in erster Linie den Printjournalismus analytisch weiter. Quasi jetzt sozusagen aus der Entfernung ein bisschen, aber ich möchte schon und wachse jetzt langsam in die Psychotherapie hinein. Das ist jetzt eine Übergangsphase, wo ich einmal mal schon ein bisschen... Ja, manchmal ein bisschen viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es macht Spaß, ja.
Ich würde gerne nochmal zurück in die Krisengebiete. Und zwar, wir haben ja diese Bilder vor uns aus dem Fernsehen, es explodiert etwas, es wird geschossen, die Leute laufen ums Leben. Aber wie ist das dann im Alltag dort? Wie funktioniert das Leben noch? Gibt es noch ein funktionierendes Leben? Gibt es zum Beispiel für dich, wenn du im Nahen Osten bist, in Gaza zum Beispiel, oder wenn du in Afrika bist, gibt es ein Restaurant, wo du hingehen kannst? Gibt es ein Hotel, wo du schläfst? Gibt es ein Taxi, das du nimmst? Wie kommst du hin? Das würde mich so interessieren.
Ja, ich glaube, Gaza gibt es einmal gar nichts, oder? Oder wahrscheinlich auch keinen Eintritt, oder?
Ich unterrichte ja auch Krisenberichterstattung. Das wäre jetzt ungefähr so ein Seminar, das du kassierst von einer ganzen Woche für viele Medien. Es ist unterschiedlich, ja, grosso modo. Es gibt natürlich, wenn es wirklich einen bewaffneten Konflikt gibt, gibt es eine Front, ja. Und auf der Front gibt es kein Wirtshaus, ja. Da gibt es auch kein Hotel. Da ist Krieg. Vielleicht kann man sich das ein bisschen vorstellen, anhand von Mosul, die zweitgrößte Stadt vom Irak. Die war ja von der Terrormiliz Islamischer Staat besetzt und die wurde dann mit der irakischen Armee mit Unterstützung von 60 internationalen Staaten befreit. Da ist an der Front war natürlich nichts möglich. Das heißt, man ist jetzt von Erbil, das ist die nächste Stadt, einmal 2 Stunden bis an die Stadtgrenze Mosul gefahren, aber dann ist es kompliziert worden. Da sind alle Tigrisbrücken gesprengt gewesen. Also es hat einmal von der Stadtgrenze bis zur Front 4 Stunden gedauert. Dann ist man mal dort. Da fährt man schon um 4 in der Früh weg, meistens. Mhm. Und dann schaut man sich das an, dann hat man einen Fahrer mit. Mittlerweile geht das über soziale Medien sehr gut. Da gibt es Logistikgruppen. Und man sagt, hey, mit wem seid ihr gefahren? Da gibt es Menschen, die bieten das als Service an. Da muss man schauen, dass man einen guten findet. Ja. Da muss man selber auch das Auto checken. hat er einen Reservereifen mit. Ganz schlimm ist, wenn man in ein ganz gefährliches Gebiet reist, braucht man zwei Autos. Weil man natürlich, wenn der eine Panne hat und es besteht eine Entführungsgefahr, muss man weg können. Das wird dann sehr teuer. Meistens geht's mit einem Auto. Oft ist der Fahrer dann auch in der Lage, ein bisschen zu übersetzen, kennt Leute. Und dann, in dem konkreten Fall, wäre es natürlich technisch nicht mehr möglich gewesen, wieder zurück zum Hotel zu fahren. Da hat der dann, haben wir dann auf einer Baracke der irakischen Armee einfach geschlafen, mitten an der Front. Mhm. Dort schläft man halt dann einige Tage am Steinboden.
Aber kein Restaurant.
Nein. Nein, das ist natürlich, man hat schon, das ist natürlich, hatte ich immer Essen mit.
Ja, ja. Wie ist der Respekt der Menschen dort den Journalisten gegenüber? Und ich rede jetzt gar nicht den Journalistinnen gegenüber generell, sondern welche Rolle wird von den Kriegstreibenden eigentlich den Medien zugedacht?
Ach, das ist total unterschiedlich, gell? Also, du hast jetzt erst gesagt, nach Gaza darf man ja jetzt nicht einreisen. Die israelische Regierung erlaubt keine internationalen Journalisten in dem Gebiet. Was uns sehr, sehr leid tut. Mhm. Extrem leid tut. Ja. Das, ich habe ja damit aufgehört, aber ich hätte wirklich eine Ausnahme gemacht. Also ich würde auch morgen eine Ausnahme machen, wenn es möglich wäre, in Gaza einzureisen. Wo war ich gerade einzureisen? Ist ja, wie behandelt man Journalistinnen? Das wäre natürlich schon schwierig, muss ich schon sagen. Also da gibt schon Momente des Zorns, wo die Bevölkerung einen als Repräsentanten des Westens, wenn man das Gefühl hat, der Westen hat uns im Stich gelassen, dann kann es schon einmal so sein, dass man auch ein bisschen Aggressivität abbekommt. Aber das kommt vor. En gros wissen die Menschen, die haben ja alle auf Fernsehen und Internet. Ja. Die wissen schon, dass es Journalistinnen gibt, dass die für nichts was können. Und dass es wichtig ist, mit ihnen zu sprechen. Das ganz selten erlebt man da Schwierigkeiten. Also, und da, ganz richtig, wurscht auf Mann oder Frau, das ist ihnen egal.
Wie macht ihr das mit den Sprachen? Also ich meine, ich verstehe, dass du einen Fahrer hast, aber hast du da noch immer Übersetzer mit oder wie funktioniert das?
Ja, da brauchst du schon Übersetzer, ja. Also es ist fast unmöglich, dass man alle arabischen Dialekte spricht, dass man ein gutes Interview führt. Mein Arabisch, ich bin alphabetisiert auf Arabisch, also ich lese es und ich spreche es ganz schlecht. Aber ich würde es verstehen im Bereich Palästina, Israel, Syrien, ja, Teile des Iraks. Diesen levantinischen Dialekt kann ich ungefähr zuordnen. Also verloren bin ich in Marokko. oder auch natürlich ein ganz anderes Arabisch in der arabischen Halbinsel. Und dann kommt noch dazu, dass gerade in einem meiner Schwerpunkte Syrien, Irak, da natürlich auch Kurdisch gesprochen wird. Und da kommt man dann mit dem Arabisch genau nirgends hin. Also da braucht's. Und nur dazu gibt es ein unterschiedliches Kurdisch im Irak und in Syrien. Also du brauchst auf jeden Fall Übersetzung.
Und auch das Vertrauen zu den Menschen, die mit dir unterwegs sind, dem Fahrer, dem Übersetzer, allen, ne?
Ja, ja.
Wie hast du immer die neutrale Position bewahren können? Weil ich denke mal, wenn man dann 2 Monate in einem Kriegsgebiet ist, dann hat man natürlich eine einseitige Sicht teilweise auf einen Konflikt. Aber wichtig für den Journalismus ist aber an sich die neutrale Position. Wie geht das?
Ist eigentlich gar nicht so schwierig. Es gibt keinen Konflikt, wo es mal unbedingt auf einer Seite steht, sondern mein Job ist einfach zu erzählen, was wollen beide Seiten, was ist die Probleme beider Seiten. Und für mich gibt's ganz klar das internationale Recht, die Genfer Konventionen. Wer dagegen verstößt, macht das falsch. Ganz einfach. Also wenn ich den Genfer Konventionen steht, eine Schule darf nicht angegriffen werden. Da muss man aufpassen. Natürlich ist es auch immer eine Ermessensfrage. Ganz aktuell Frage, Angriffe auf Schulen, die von den Vereinten Nationen im Gazastreifen aufgebaut worden sind, wo jetzt Israels Armee sagt, das wurde aber verwendet als Waffenversteck. Muss man auch gut recherchieren. Das muss man sehen. Aber im Grunde genommen ist es das internationale Recht. Ja. Angriffskriege sind verboten. Darum ist es so einfach mit Russland und mit der Ukraine. Da brauche ich gar nicht lang herumtun, wie finde ich jetzt den Herrn Zelensky. Ende. Angriffskrieg auf einen souveränen Staat ist laut internationalem Recht ein Kriegsverbrechen. Punkt.
Ich habe vor ein paar Monaten diesen Vortrag von dir gehört in Kammer am Attersee und da bin ich auf dich eigentlich so aufmerksam geworden, dass ich mir gedacht habe, das wäre wunderbar für unseren Podcast. Damals warst du, was den Nahostkonflikt betrifft, am Schluss des Vortrags vorsichtig optimistisch. Jetzt hat sie aber einiges getan. Du hast das auch angesprochen, diese Babysärge von letzter Woche und so weiter. Gibt's eigentlich eine Lösung auf einen richtigen Frieden dort?
Akut aber nicht. Also ich glaube, das wäre absolut fahrlässiger Optimismus zu sagen, ah, das wird schon in ein paar Monaten. Mittelfristig C. Ich glaube aber, dass es langfristig gehen wird. Ja, ich glaube, ich habe jetzt wieder vor ein paar Tagen war in einem Expertenpanel mit Menschen aus Israel, Menschen aus den palästinensischen Gebieten, Einschätzung dieses Trump-Vorschlages, dass man die Menschen aus Gaza evakuiert. Absurd ist ja eigentlich, wo dann doch die Meinung war, na, der hat einmal alle aufgerüttelt und jetzt ist sozusagen hat das Worst-Case-Szenario in den Raum gestellt. Jetzt kommen gerade die arabischen Staaten in die Gänge. Ägypten hat jetzt einen Plan vorgelegt. Es gibt jetzt einige Eiltreffen, auch in Saudi-Arabien, wie das jetzt weitergehen soll mit dem Gazastreifen. Es war so, ich hoffe, es ist tatsächlich einer gewesen und wir werden nicht eine Evakuierung des Gazastreifens sehen. Das wäre definitiv ein Punkt, wenn man auf Englisch sagt, point of no return. Okay. Also das, wenn das geschehen würde, gibt es keinen Frieden mehr im Nahen Osten. Und ich bin natürlich sehr entsetzt über das Verhalten auch der Zivilbevölkerung bei der Übergabe der Leichen der Kinder. Also das hat sicher wieder Wunden aufgerissen. Und gleichzeitig wissen wir ja natürlich auch, dass sehr viel Leid im Gazastreifen, enorm viel Leid passiert. Was immer schwierig ist, man muss das aufwiegen, ja. Oder man muss es bewerten, welches Leid ist mehr. Ich glaube, der erste Schritt zu einer friedlichen Einigung ist, wenn wir aufhören, ständig eine Seite zu beziehen. So. Also ein israelischer Politpsychologe, also der ist ein Professor für Psychologie, für politische Psychologie, hat diesen wunderbaren Satz in einem Interview gesagt, es gibt nur zwei Seiten in dem Konflikt, die der Extremisten und jener, die eine konstruktive Lösung wollen. Ich glaube, es wäre ganz hilfreich, diesen Blick auf diesen Konflikt zu haben, aber es ist auf jeden Fall für Europa Neuland. Bis dato hat ja die USA dann immer begonnen, solche Verträge auszuverhandeln und das, glaube ich, kann man sich von Herrn Trump jetzt nicht erwarten. Es wird so die Stunde der europäischen Außenpolitik werden.
Aber glaubst du, dass die Menschen einen Präsidenten gebraucht haben, gerade in Amerika, der sagt, lass uns Gaza evakuieren, das wird ein wunderbares Seebad. Ist es das, wie man aktuell in der Politik gewinnt?
Nein, ich glaube nicht.
Oder ist es eine Hoffnung?
Es ist halt fast der Versuch, ich zitiere Romeo und Julia, Eingang, er ist auf Erden nicht so schlecht, dass es nicht irgendwelchen Nutzen bricht und seinen Sinn entwendet, sich durch Missbrauch schändet. Ja. Vielleicht ist es ein letzter Versuch, irgendeinen Sinn zu sehen. Wir Menschen möchten ja immer gerne einen Sinn sehen. Wir Menschen möchten ja gerne, dass die Geschichte gut ausgeht. Und das ist so schwer zu begreifen, was Donald Trump gerade tut. Es ist so erschütternd und es ist so nicht mehr einzuordnen, dass vielleicht der hilflose Versuch besteht, irgendeinen Sinn dahinter zu erkennen. Vielleicht ist es illusorisch. Menschen versuchen immer, irgendeinen Sinn zu sehen. Ich erinnere mich an die Kriegsgebiete. Da wurde lang diskutiert in Aleppo, zum Beispiel in Syrien, bei den Luftangriffen. Ist es jetzt sicherer, wenn ich im Erdgeschoss bleibe oder im zweiten Stock oder im dritten Stock? Wenn es so einfach, fällt es auf mich drauf, wenn ich oben bin, fallen die Raketen auf meinen Kopf. Menschen konnten das versuchen zu rationalisieren über Stunden. Warum? Nicht, weil es irgendeinen Sinn macht, sondern weil man immer glaubt, wenn man irgendwie versteht, fühlt man sich ein bisschen sicherer. Mhm. Jetzt versucht man gerade einen Trump zu verstehen, um ein bisschen Sicherheit zu retten und die Hoffnung vielleicht nach diesem schrecklichen Gewitter, dass irgendwas Gutes rauskommt. Ja.
Jetzt muss ich einen kurzen Bruch machen und vor allem auch eine Kurve zurück. Wie du da unterwegs warst, hast du dir manchmal gedacht, wenn du zurückkommen bist, ins Salzkammergut, das ist dann wieder Batterien aufladen, Erholung aus diesem ganzen Stress für dich?
Da spricht jemand, der meine Mutter nicht kannte.
Entschuldigung.
Umgekehrt. Nein, es ist natürlich im Salzkammergut großartig und es ist auch in Wien großartig, aber es ist nicht so mit Batterien aufladen, es sind viel kleinere Dinge. Wenn man so eine Zeit lang im Kriegsland, wie manchmal sagen war, wo es wirklich Menschen sehr schlecht geht, alles im Argen liegt, wenn man da in den Supermarkt in Österreich reingeht, ist das einfach immer ein Glück.
Ja, aber genauso wie es gemeint. Das ist ja, sind ja im wahrsten Sinne des Wortes zwei Welten, oder?
Ja, brauche ich gar nicht den schönen, wenn das schöne Attersee ist, eine Sahnehäubchen drauf, ja. Oder ein funktionierendes Spital. Ja, natürlich. Aber ich muss schon auch sagen, dass Kriegsberichterstattung ist ein sehr langsamer Job. Ein sehr einsamer Job mitunter. Mhm. Aber man wartet halt dann auch in einem Hotelzimmer, in einem nicht so wirklich spannenden Land ziemlich lang, bis man Zugang kriegt zu einem gewissen Gebiet. Das ist C. Mhm. Und da kann man natürlich oft einfach nichts tun. Mhm. Man kann nichts tun. Ja. Man kann natürlich rumrennen, deppert, aber es nutzt nichts, weil die Bewilligung kommt ja nicht. Ja. Und das fehlt mir manchmal jetzt, so diese 4-5 Tage, wo man einfach nur in einem Hotelzimmer sitzt und überhaupt keinen Auftrag hat. Telefonieren wäre wahnsinnig teuer, da hat es oft noch keine WhatsApp-Telefonate gegeben, war auch super. Einfach diese unglaubliche Ruhe. Mhm. Das ist schon hektisch hier.
Mhm. Ja, stimmt. Es ist eigentlich spannend, dass du genau das als hektisch empfindest im Vergleich zu einem Kriegsland, wie du sagst.
Ja, das ist ja dann, man überlebt das ja nicht lange. Man kann ja nicht, man ist ja nicht tagelang an der Front. Ja. Man macht eine Reportage, geht man wieder raus. Mhm. Die anderen sind ja auch nicht die ganze Zeit dort. Ja. Mhm. Also man ist gerade zufällig Soldat. Aber es ist schon auch ein Job, wo man sich einfach aus dem Alltag rauskatapultieren kann, ja, und sich nicht um Kleinigkeiten kümmern muss. Die kosten ja die Nerven. Ja. Gestern haben wir eine E-Rechnung an den Bund gelegt, 4 Stunden lang. Das hat mir Nerven gegeben. Um dann eine E-Mail heute zu bekommen von jemandem, der das bearbeitet, wo wir alles noch mal klären haben müssen. Und das wäre, aber gut, geschieden. Ja, nein, es ist schon auch in diesen Gebieten, ist ja nicht nur Krieg, es ist ja auch Abendessen mit Leuten, es ist ja auch, man lernt Familien kennen, man lernt das Land kennen, man ist oft stundenlang unterwegs, also das gehört sicher zu meinen schönsten Erinnerungen, auch in ganz, ganz traurigen Gebieten in Afrika, wo schlimme Dinge passiert sind, Äthiopien, Malawi. Niger, wenn man bei Sonnenaufgang aufsteht und dann wirklich einmal 7 Stunden nur durch Land fährt, bis man dort ist, wo man hin möchte. Mhm. Das sind schon tolle, lange Strecken. Also wenn ich mir auch denke, also das ist sicher, ich war lang in Pakistan während dem Krieg 2001 und da bin ich dann immer wieder von Islamabad, der Hauptstadt, ans afghanische Grenzgebiet gefahren. Über die alte Grenze, dort die alte britische Grenze, da überquert man den Indus. Mhm. Und der Indus ist, der hat zweifärbig, also der hat eine helltürkise und eine ganz dunkelgrüne Farbe, das vermischt sich nicht. Und das war da für mich immer ein ganz großer Höhepunkt, in den Indus zu starren, 5 Minuten. Also es sind, oder auch in Uganda, schreckliche Geschichte, die Lord Resistance Army. Mhm. Aber der Weg dorthin, einfach unglaubliche Natur. Mhm. Und das ist schon etwas, wo man halt stundenlang nur rausschaut. Und das ist schon toll, das fehlt ein bisschen, ja.
Merkt man dann vielleicht, die Welt ist trotzdem ganz okay, wenn man eben genau dieses Plus und Minus hat?
Das ist die Welt, in der wir leben. Ja. Die ist okay, weil das, was wir als die Welt erleben, dieses mini, mini kleine Oase der Zivilisation, das ist ja nicht die Realität, das ist ein Sonderfall in dieser Welt. Die Realität ist eher eine brutalere. Ja.
Wir sagen ja immer, es ist eine Bubble, in der wir leben. Das glaube ich wirklich. Wir nähern uns wirklich in großen Schritten der Psychologie, weil, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt in deinem Leben, der beginnt jetzt eigentlich erst so richtig. Aber ich glaube,
sofort reinfallen.
Ja.
Nicht Psychologie. Psychotherapie.
Psychotherapie. Entschuldigung. Wir werden es dann auch noch aufklären. Aber eine Frage hätte ich noch. Ich glaube, jeder wäre böse, wenn ich die nicht stellen würde. Was waren denn die Highlights? Welche Menschen hast du draußen getroffen, die du einfach nie vergessen wirst? Du bist bekannt für diese großen Interviews mit Menschen, wo man das Gefühl hat, die trifft man in seinem Leben normal nicht. Und plötzlich ist dieses Mädel aus Schörfling am Attersee, diese Frau aus Schörfling am Attersee, auf einem Bild mit diesem Menschen. Was waren die Highlights?
Ja, natürlich. Ich habe jetzt gerade ein bisschen nachgedacht, weil Highlights sind ja oft andere Interviews, die wesentlich unspektakulärer sind, unter Anführungszeichen. Sicher Shimon Peres, wie er Präsident Israels war, Yasser Arafat, Mohammed Khatami, mit den ehemaligen Präsidenten vom Iran. Ja, das waren sicher die Highlights, ja.
Und ist die Psychotherapie eine logische Konsequenz aus dem Ganzen? Hast du die auch immer wieder zum Beispiel in Anspruch genommen, damit du eben mit diesen Erfahrungen umgehen hast lernen, die du draußen gemacht hast? Oder wie kommt man auf eine so komplett andere oder anders ausgerichtete Karriere plötzlich, nach so vielen Jahren draußen an der Front? Oder ist es gar nicht so anders?
Na, es sind zwei Wege, die hinführen. Also ich habe jetzt keine Psychotherapie gehabt während meiner Arbeit. Also ich habe auch keine Supervision, das ist im Journalismus sehr selten der Fall. Es hat immer ein Interessensgebiet von mir. Ich habe das auch vorgehabt mit 18, gesagt, na, warten wir mal einfach einmal ein bisschen, machen wir das dann später im Leben, wenn wir ein bisschen reifer sind. Und es war immer ein Interessensgebiet. Ich habe die Bücher immer gelesen, ich habe mich aber abgetestet. Ich habe ein Lehrbuch, als ich begonnen habe mit der Ausbildung Psychotherapie bestellt und ein Buch über die Revolutionsgarden im Iran. Das ist eigentlich mein Schwerpunkt als Journalistin. Und ich habe mich selbst beobachtet und habe gesehen, ich habe das Psychologiebuch schon im Gang begonnen zu lesen. Und bin stehend neben einem Postfach, habe ich geschaut, ah, das, was steht da drinnen. Und The Vanguards of the Paradise, so wie heißt das Buch, der iranischen Revolutionsgarden, steht leider nach wie vor fast ungelesen in meinem Bücherregal. Da habe ich gewusst, jetzt ist Zeit.
Es ist die Zeit. Ja, Wahnsinn.
Und wie gesagt, es war immer ein Interesse da. Und manchmal sage ich in Vorträgen kokett, nach mehreren Jahrzehnten Nahe Osten hat man jetzt auch Möglichkeiten, total zu verzweifeln oder Psychotherapeutin zu werden. Das meine ich nicht so ganz lustig. Es ist tatsächlich so, dass die Traumatisierung von Menschen einen ganz großen Anteil an der Fortsetzung von Konflikten und Radikalisierung hat. Und ich bin wirklich als Politikwissenschaftlerin davon überzeugt, dass es einen neuen Zugang auch zur Mental Health, also zur psychischen Gesundheit braucht, zur Aufarbeitung von Traumata. Wir haben das jetzt ja auch, diese Debatte in Österreich, wenn es um diese schrecklichen Terrorangriffe geht, wo das ja auch im Raum steht. Ist das eine Traumatisierung? Braucht es da andere? Ich weiß es nicht. Ich würde auch keine Ferndiagnose wagen. Aber was man sicher sagen könnte, ist, wir brauchen auf jeden Fall auch eine gut aufgestellte Traumatherapie, Psychotherapie, Know-how im Umgang mit Menschen, die zu uns geflüchtet sind, die Schweres verdauen müssen. Also da finden sich schon meine Berufe ein bisschen. Aber ich möchte jetzt einfach eine ganz normale Land- und Wald- und Wiesenpsychotherapeutin werden, habe ich beschlossen. Natürlich mit einem Schwerpunkt auf Angst und Trauma. Aber im Grunde genommen habe ich im Laufe der Ausbildung auch viel Freude an der ganz normalen Psychotherapie gefunden. Ich bin systemische Therapeutin, heißt systemische Familientherapeutin eigentlich. Das ist das kinderlose, unverheiratete ein waghalsiges Unterfangen, aber manchmal ist mir mit einem Außenblick eh ganz gut beraten.
Stimmt. Aber dann nimm uns mal mit in dieses Bild, in die Zukunft. Wie stellst du dir das vor? Wie wird das dann wirklich funktionieren?
Ja, ich habe ja schon in Wien jetzt seit einer kurzen Zeit, aber doch eine Praxis. Also ich habe schon eigene Klientinnen und Klienten. Ich bin jetzt, wie es formal heißt, Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision. Das heißt, ich darf schon praktizieren, muss halt sehr in einem sehr engen Abstand meine Stunden von erfahrenen Lehrtherapeutinnen sozusagen besprechen. Mhm. Was eigentlich für die meisten Patienten ein Riesenvorteil ist, by the way. Es ist ein bisschen günstiger. Okay. Und es ist noch dazu, kriegt man zum Preis von einer Therapeutin gleich mehrere Therapeutinnen. Und ja, ich würde mir schon wünschen, relativ bald auch in Schörfling am Attersee, Seewalchen, auch eine Praxis, einmal einen Nachmittag, einen Tag pro Woche zu eröffnen. Und mein Traum ist natürlich schon, eine kleine Praxis, eine eigene, in ein paar Jahren am Attersee eröffnen zu können. Das sage ich ganz offen, aber zumindest auch eine Praxis in Wien zu haben. Wo das genau sein wird, wie das sein wird, es geht mit den elektronischen Medien jetzt auch schon sehr viel. Das weiß ich noch nicht, aber ich werde auf jeden Fall Psychotherapeutin in ein paar Jahren voll arbeiten.
Ah, jetzt hast du gesagt, in ein paar Jahren voll und bis dahin den Journalismus weitermachen, oder?
Schauen wir mal, wie es läuft. Ja, einfach auch, wie gut sich das verträgt. Momentan, ich hatte das fix vor, aber ich glaube, der Weg entsteht ja beim Gehen ein bisschen. Ja. Meine Klientin hat mich angekniet, dass ich noch ein bisschen weitermache. Ja. Ich merke aber schon, naja, vielleicht wird es ein bisschen früher sein, dass ich ganz auf die Psychotherapie umschwenke. Schauen wir mal, wie es läuft. Schauen wir mal, wie es mir geht. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Freude mit meinem neuen Beruf.
Das merkt man, wenn man mit dir spricht drüber, weil die Augen leuchten fast ein bisschen mehr als vorher, würde ich sagen, wie du über deine Vergangenheit gesprochen hast.
Ist eh gut so,
stimmt.
Ich hab
vorher diesen Vortrag angesprochen. Ja. Du hältst ja auch Vorträge, du hast ein Buch geschrieben und mit diesem Buch tust du eigentlich, ich weiß jetzt nicht in welchem Abstand, aber man kann dich buchen und du erzählst den Menschen aus dem Nahostkonflikt über deine Lösungsansätze und so weiter. Und da ist etwas passiert bei diesem Vortrag, was ich unbedingt ansprechen wollte, weil es die Leute eigentlich sehr aufgewühlt hat. Das hat man gemerkt. Es ist nämlich ein Mann aufgestanden der dich dann direkt angegriffen hat. Also der war hoch emotional, der hat, also ich habe es vor mir, als wäre es gestern gewesen, der ist aufgestanden und hat gesagt, du sollst jetzt nicht die ganze Zeit das Ganze beschreiben, wie es dort ist, sondern komm endlich mit Lösungen daher. Ja? Und du hast ihn sehr kalmiert und er ist aber, hat sich nicht beruhigen lassen. Und später hat dein Vater zu mir gesagt, das passiert immer wieder. Warum ist das so? Weil eigentlich bist du ja nur die Berichterstatterin. Aber was macht dieser Konflikt mit den Menschen? Warum wühlt es so auf, dass sogar du, wenn du darüber sprichst, die Aggression oder die Ohnmacht abbekommst teilweise?
Da hat sich schon auch was verändert. Ja, es war immer schon ein bisschen, dass man zu so einem Vortrag geht, um eigentlich seine Position loszuwerden. Also das ist schon ein bisschen auch, ich habe auch eine Meinung und da gibt's dann gewisse, wie sagt man da, Zweitreferate. Jetzt hat sich schon was verändert, weil durch die sozialen Medien ist ja etwas, was wir so viel debattieren, Fake News. Momentan habe ich so das Gefühl, jeder hat das Gefühl, im Recht sein zu können, sich übers Internet alles zusammenzusuchen und dann seine eigene Expertise zu vertreten, das spürt man jetzt einfach so. Also das ist weniger vielleicht was wie bei einer Person, sondern bei mir ist es sogar noch relativ wenig. Ich sehe dann noch viel mehr Aggression in anderen Vorträgen. Aber es ist einfach, die Menschen sind unruhig. Die Menschen haben das Gefühl, sie überblicken das alles nicht mehr. Sie haben das Gefühl, da gibt es einen doppelten Boden und das entlädt sich dann bei solchen Vorträgen. Ich mache das so, ich habe es ja bei dem Moment so gemacht, ich habe es jetzt unlängst auch wieder so gemacht, irgendeinem Punkt sage ich so und aus, bitte halten Sie den Vortrag jetzt. Und ich aus.
Das heißt, das ist Routine mittlerweile, weil für mich war es natürlich so, ich habe mir gedacht, Halleluja, was passiert hier? Und ich war großer Fan von dir, wie du damit umgegangen bist. Meine Frau übrigens auch, sie hat mir heute in der Früh gesagt, das musst du ausrichten. aber das heißt, das ist eine Routine, die du hast, wie du mit sowas umgehst.
Ich bin es gewohnt, mit Terrormiliz im Nahen Osten umzugehen.
Also, gestehend.
Draw a number.
Aber guter Trick zu sagen, halten Sie den Vortrag, weil das schreckt ihn definitiv zurück, oder?
Ja, ab einem gewissen Punkt. Es hat überhaupt keinen Sinn mehr. Also, ich meine, das weißt du ja eh, es wisst ihr eh, wie es ist in Medien. Gell? Wenn ich jetzt in einem Interview auch zum Aggressivwerden anfange, dann ist der Redakteur, also die Menschen mögen das nicht. Menschen finden jemand, der aggressiv wird, extrem unsympathisch. Mhm. Und das ist nicht mein Job. Ich bin eine seine Erziehungsberechtigte. Es ist einfach, aber der Trick ist zu sagen, so jetzt bitte, jetzt reden Sie einfach, machen Sie doch.
Ich muss jetzt was sagen, das ist jetzt fast sehr unprofessionell, aber trotzdem, ich werde das vermissen, wenn du in der ZIP sitzt und die Lage so mit dieser angenehmen Stimme, diese wirklich gut gewählten Worte, es gut einzuordnen. Das werde ich vermissen, aber vielleicht im neuen Job.
Ein Zeitl werde ich es ja hoffentlich noch machen dürfen. Und schauen wir mal. Hat alles, wie gesagt, es hat alles seine Zeit und es ist, glaube ich, auch sicher etwas, was ich noch sehr genieße. Aber es ist momentan ein bisschen unübersichtlich im Nahen Osten, muss ich ganz offen sagen. Also es erfordert extrem viel Zeit, sich so genau einzuarbeiten. Respekt vor den Kollegen El Gohari und jetzt hat der David Kriegleder und die Kollegen, die das sehr toll machen, wie auch der Tim Kuppal. Das ist natürlich schon eine große Herausforderung, da auch immer wieder ruhig Blut gerade bei den Anfeindungen, die es von den Kollegen auch gibt, weil manche doch noch glauben, sie müssen hier den Konflikt fortsetzen. Das kommt noch dazu auch bei dem Konflikt, dass man da so wirklich auf ganz dünnem Eis unterwegs ist. Ja.
Und wenn du dann wirklich mal weg bist aus der Zeit im Bild, dann sehen wir dich hoffentlich öfters im Salzkammergut zu Hause und du erzählst uns, wie die Welt funktioniert.
Also ich finde es ja so lustig, meine Freundinnen vor allem, die fangen jetzt alle so an, sind ein bisschen älter als ich, sich über die Pension Gedanken zu machen, wie das dann wird und wie lange sie noch arbeiten müssen und die fangen jetzt gerade an, ich fange gerade mit einem neuen Beruf an und ich denke mir, das ist schon was, auf was ich mich freue. Ich würde jetzt Psychotherapie hat nichts mit Pensionierung zu tun, ja. Aber es ist ein anderes Leben, das wirklich auch seinen Platz haben soll. Und man, wem erzähle ich das, ja? Ein Live-Auftritt ist wirklich, wirklich anstrengend. Das erfordert wirklich viel Kraft. Und ja, ich sage jetzt einmal, wenn man dann einen entsprechend dotierten Job beim Rundfunk hat oder beim ORF, vielleicht sagt man sich, okay, da verdiene ich viel dafür. Aber gerade solche Analysen werden ja auch gratis gemacht. Mhm. Und da frage ich mich halt schon, ich arbeite gern für Geld und ich denke, das ist vielleicht auch einmal eine gute Variante.
Jetzt müssen wir eines sagen, heute haben wir nicht sehr viel über Salzkammergut geredet, aber du entkommst uns nicht, weil wir haben unseren Wordrap.
Absolut.
Kennst du den? Hast du den schon mal gehört? Dann wird es umso lustiger. Wir bitten um kurze Antworten, das kennst du vielleicht aus der Zeit im Bild. Und in Wirklichkeit wollen wir es auf den Punkt bringen. Am Salzkammergut liebe ich.
Die Seen.
Mhm. Ach so. Bist du eine Schwimmerin oder bist du eine Sportlerin auf den Seen? Segelst du? Bist du Wasserskifahrerin zum Beispiel? Oder was machst du am See?
Ich habe einen Segelschein, aber ich habe bei der Prüfung ein nicht senkbares Boot versenkt. Also versenkt habe ich es Gott sei Dank nicht, nur gekämmt dazu. Nein, mir ist das mit dem Segeln viel zu anstrengend, weil meine Schulter wehtut mit dem Auf- und Abtackeln. Nein, ich schwimme einfach wahnsinnig gerne. Ja.
Cool.
Am Salzkammergut schmeckt mir.
Keine Schleichwerbung, oder? Fische und Salate, vor allem vom Fischecker in Litzelberg.
Das ist keine Schleichwerbung, das ist einfach die Wahrheit.
Im Salzkammergut taugt man nicht?
Boah, das ist schwierig, taugt man nicht. Ja, die Sonntage, wo es wirklich voll ist.
Und am Salzkammergut ist das Allerwertvollste?
Das Wertvollste am Salzkammergut, dass es das Salzkammergut überhaupt gibt. Ich glaube, das Wertvollste ist, das entdecken wir gerade, dass wir eigentlich das wieder rauspolieren, den besonderen Charakter von sehr ländlich mit einem hauch kosmopolitischen Flair, das eigentlich schon seit Jahrhunderten da ist, was man jetzt wieder stärker spürt.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Absolut, weil es halt wieder wertvoller ist in unsicheren Zeiten. Absolut. Vielen, vielen Dank. Okay. Ich habe mich sehr gefreut auf das Gespräch und ich war noch viel mehr begeistert, als ich es eh schon war vorher. Danke.
Super, ich sage auch danke.
Ich danke euch.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.